jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
Guten Abend. Dass Putins Sprachrohre im russischen Staatsfernsehen oder im Netz ganz unverhohlen erklären, dass man sich im Krieg gegen den Westen befinde, wird von vielen in eben diesem Westen ja nach wie vor als reines Säbelrasseln abgetan. Und der Krieg ausschließlich in der Ukraine verortet. Der Schattenkrieg, den Russland schon seit Jahren führt, auch und gerade gegen Deutschland, ist halt nicht so offensichtlich wie die Raketen, mit denen ukrainische Städte beschossen werden. Doch dieses hybride Schattenreich wird gerade ziemlich grell ausgeleuchtet mit dem Bericht über ein Mordkomplott gegen den Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Wie darauf heute in Berlin reagiert wird, berichten Lars Bonsack und Andreas Huppert.
Die Zeitenwende hat ihn und sein Unternehmen aus dem Schattendasein geholt. Rheinmetall-Chef Arnim Pappberger ist seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bei Politik und Militär ein gefragter Mann. Rüstungsunternehmen boomen.
Es hat sich alles verändert. Die Politik spricht mit uns. Ich bin fast tagtäglich mit der deutschen Politik im Gespräch. Wir sind Partner geworden und das waren wir vor 3 Jahren noch nicht.
Zu den von CNN veröffentlichten Anschlagsplänen gegen ihn will Pappberger heute nichts sagen. Der Financial Times bestätigt er lediglich, ich glaube, die Informationen von CNN sind nicht aus der Luft gegriffen. Noch ist nichts bewiesen, aber auch Experten halten ein russisches Mordkomplott für durchaus möglich.
Zunächst könnte man argumentieren, was bringt es Russland, den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall zu töten, denn das Unternehmen würde ja weiter bestehen und seine Rüstungszusammenarbeit mit der Ukraine fortsetzen. Aber das ist nicht etwas, was gegen diese Täterschaft Russland spricht. Russland kann auch nur einfach signalisieren haben wollen, wir können das, wollen das und machen das.
Nicht überraschend, in Moskau ist die Empörung groß. Regierungssprecher Peskow nennt die Verdächtigungen unseriös. Das ist im Stil von Fake News, also kann man sich mit solchen Nachrichten nicht ernsthaft beschäftigen. Die Bundesregierung ist alarmiert. Trotzdem keine Details heute von Regierungsseite. Zwischen den Zeilen ist aber deutlich zu lesen, dass man dem Kreml ein mögliches Attentat durchaus zutraut.
Wir nehmen die erheblich gestiegene Bedrohung durch die russische Aggression sehr ernst. Wir handeln zusammen mit unseren internationalen Partnern und den Sicherheitsbehörden der Länder, um unser Land zu schützen und Putins Pläne zu durchkreuzen. Wir wissen, dass Putins Regime vor allem unsere Unterstützung der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg unterminieren will. Aber die Bundesregierung wird sich nicht einschüchtern lassen.
Längst geht auch die Bundesregierung davon aus, dass Putins Schergen Deutschland im Visier haben. Ob Spionage und mögliche Anschlagspläne auf die amerikanische Luftwaffenbasis in Ramstein oder der bislang nicht aufgeklärte Brand im Berliner Werk des Rüstungsunternehmens Diehl. Der Verdacht geht in Richtung Moskau.
Es steht völlig außer Frage, dass mit den Korruptionseinflussnahmeversuchen bei der AfD beispielsweise, mit den Sabotagefestnahmen, die wir hatten, mit den Desinformationskampagnen im Internet. Es läuft eine breite hybride Kampagne gegen Deutschland und gegen Europa. Und als Demokratie müssen wir uns wehrhaft dagegen aufstellen.
Und da reicht es nicht, den einen oder anderen Diplomaten aus Russland auszuweisen, sondern uns hier auch insgesamt Cyberabwehr und Ähnliches zu stärken.
Sollte sich der Verdacht auf ein russisches Mordkomplott gegen Armin Pappberger bestätigen, dürfte auch den größten Zweiflern klar werden, Putins Krieg gegen die Ukraine ist längst in Deutschland angekommen.
Das wollen wir noch vertiefen mit einem Experten, mit Thomas Ried, Professor für strategische Studien an der Johns Hopkins Universität in Washington D.C. Seine Fachgebiete sind Cybersicherheit, Desinformation und Sabotage. Guten Abend, Herr Ried.
Guten Abend, hallo.
Ein solches Mordkomplott gegen den Chef eines Rüstungskonzerns, würde das noch zu hybrider Kriegsführung passen oder ist das eigentlich schon weit darüber hinaus?
Wie auch immer wir es nennen, da gibt es verschiedene Begriffe. Wichtig ist, dass wir in den letzten 3 Monaten, insbesondere in Deutschland, eine deutliche Eskalation russischer nachrichtendienstlicher Operationen gesehen haben. Die beiden großen sind der Anschlag auf das Diehl-Werk in Berlin, der Brandanschlag und jetzt der Mordanschlag, geplante Mordanschlag auf den Chef von Rheinmetall. Also wir reden hier von russischen Operationen, müssen wir mal klar aussprechen, die deutsche Bürger, deutsche Unternehmen mit deutschen Arbeitern auf deutschem Boden angreifen. Das haben wir bis so auf diese Weise vorher nicht gesehen.
Wenn Sie über Diehl sprechen, das Rüstungsunternehmen, das eben unter anderem auch eine Fabrik in Berlin hat, die sagen selbst, da werden eigentlich Autoteile hergestellt und es habe laut Experten, Ermittlern und Gutachtern keine Brandstiftung gegeben. Also es ist ja nicht so leicht zu belegen, zu sagen, das waren jetzt die Russen.
Ja, man muss da schon genau hinschauen. In beiden Fällen haben wir Quellen aus westlichen Nachrichtendiensten, also im Falle von Rheinmetall sind es amerikanische Dienste, im Falle von Diehl sind die nicht näher identifiziert, aber wahrscheinlich amerikanisch oder britisch, die klare Hinweise haben aus ihrer Spionageabwehr, dass wir es hier mit russischen Operationen zu tun haben. Das Problem ist, dass die Bundesregierung bisher nicht sich in der Lage zu sehen scheint, mal klar einen Strich zu ziehen und entsprechend die Beweise auf den Tisch zu legen, die sie offensichtlich hat.
Sprechen wir noch mal über dieses mutmaßliche Mordkomplott gegen Herrn Papperger. Und das sollen ja auch noch angeblich einige andere Rüstungsmanager, auch nicht nur Deutsche, auf solchen Listen stehen. Was würde das denn überhaupt bringen? Also ich meine, wir haben ja hierzulande nicht russische Verhältnisse, wo dann Oligarchen aus dem Fenster gestoßen werden und dann stehen die Firmen zur Disposition.
Danke. Wichtige Frage. Sie haben es gerade schon angedeutet im Kontext des Diehl-Werks in Berlin, das keine Waffen dort in Berlin produziert. Die Tatsache, dass die Ziele hier nicht besonders schlau, nicht besonders strategisch gewählt sind, das ist absolut der Fall. Das Grundproblem ist ja genau das. Russische Operationen, die wir sehen, schon seit etwa 10 Jahren, mehr als 10 Jahren in der Ukraine angefangen, aber wir haben viele Operationen auch gegen amerikanische Institutionen, inklusive meiner eigenen Schule, Johns Hopkins SAIS in Washington D.C. Diese Operationen sind stümperhaft. Die kann man relativ leicht erkennen, manchmal sogar erkennbar für Unternehmen oder sogar Forscher wie mich, weil sie eben so stümperhaft sind und oft große Schnitzer und Fehler drin haben. Umso beachtenswerter ist natürlich die Frage, warum bekommen Nachrichtendienste in Deutschland, warum bekommt der Verfassungsschutz wiederholt die Warnungen von amerikanischen Diensten? Da fragt man sich doch tatsächlich, ob die Schlapphüte in Deutschland, in Bonn und Berlin in Wirklichkeit Schlafmützen tragen.
Und woran liegt das Ihrer Ansicht nach, wenn Sie sich für Schlafmützen halten?
Es liegt natürlich, mit Sicherheit gibt es da gute Leute, ich will jetzt nicht grundsätzlich alle zusammen kritisieren, aber wir haben in Deutschland einfach nicht den politischen Willen mehr zu fordern und einfach mal irgendwann eine Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierher, Freund Putin, und nicht weiter. Also die Bundesregierung ist hier einfach nicht in der Lage, mal mit Rückgrat Klartext zu reden. Und wie gesagt, wir haben es hier mit Angriffen, die möglicherweise tödlich hätten ausgehen können. Nicht nur für den Herrn Papperger, sondern auch für Mitarbeiter in diesem Werk in Berlin. Wir wissen nicht, was noch kommt. Also wann ist es denn genug? Wann wird man dann mal ein bisschen eine klare Linie ziehen?
Ein großes Thema ist ja auch Cybersicherheit, also auch das Hacking auf den Bundestag, dass das stattgefunden hatte. Das ist ja offensichtlich auch von ausländischen Diensten entdeckt worden und die Deutschen dann gewarnt worden.
Ja, damals war es ein britisches Unternehmen, BAE, das wahrscheinlich mit Erlaubnis der britischen Dienste sich dann an die Bundesregierung gewendet hat. Aber wichtig, was den Bundestagshack angeht, das war nur normale Aufklärung, normale Spionage, wenn Sie so wollen. Das war nicht verdeckte Kriegsführung oder hybride Kriegsführung. Das war einfach nur Spionage von der Art und Weise, die ich hoffe, dass die Deutschen auch betreiben gegen russische Ziele. Aber machen wir mal ein anderes Beispiel. 2017, NotPetya, eine der schadensreichsten, schlimmsten Cyberattacken der Geschichte, von der auch deutsche Unternehmen betroffen waren. Damals haben sich auch britische und amerikanische Dienste und Regierungen an die Bundesregierung gewendet und gesagt, wir haben hier gute Beweise, ganz klar, das waren die Russen, das war der GRU, der Nachrichtendienst des Militärs, den lassen wir jetzt die Hosen runter, macht ihr mit. Bundesregierung hat wieder gesagt, nein, danke, lieber nicht. Also ich denke, wir müssen hier einfach mal ganz klar sagen, es ist Zeit, den deutschen Ansatz in der Reaktion auf diese Eskalation, die wir sehen, zu überdenken und endlich mal ernsthaft dieses Problem anzugehen.
Sehr kritische Töne von dem in den USA lehrenden Sicherheitsexperten Thomas Ried. Danke Ihnen für das Gespräch.
Danke Ihnen.
dass die deutschen Geheimdienste so abhängig sind von den Erkenntnissen ausländischer Kollegen, vor allem von den Amerikanern, muss umso mehr beunruhigen, wenn man bedenkt, dass dieser Informationsfluss deutlich abnehmen könnte, je nach Ausgang der nächsten US-Präsidentschaftswahl. Und der ist ja mehr als ungewiss. Den eingefleischten Anhängern Donald Trumps scheint es ziemlich egal zu sein, was ihr Kandidat bei öffentlichen Auftritten so alles von sich gibt. Bei den Demokraten ist das anders. Selbst solche, die große Sympathien für Joe Biden haben, beobachten ihn mit Argusaugen und haben Angst, dass der falsche Kandidat für sie ins Rennen geht. Aus Washington berichtet Elmar Thewissen.
Joe Biden zieht in den Wahlkampf nach Michigan, aber die kleinen Aussetzer vom Vortag wirken nach.
Ladies and gentlemen, President Putin.
Als er Volodymyr Zelensky als Putin begrüßte, auch wenn er sich dann gleich korrigierte. Als er bei der Pressekonferenz kurz danach verbal weiter stolperte. Ich hätte Vizepräsidentin Trump nicht genommen, wenn sie nicht auch Präsidentin sein könnte. Er meinte natürlich Kamala Harris. Biden unter Feuer, ob er wirklich gesund sei, warum er nicht abtrete. Er wollte doch nur Übergangspräsident sein zu einer jüngeren Generation. Die Lage hat sich verändert, ist noch ernster in der Wirtschaft, in der Außenpolitik, bei der Spaltung des Landes. Er wolle den Job vollenden, aber Biden signalisierte auch erstmals, dass die Delegierten auf dem Parteitag frei seien, ihn nicht zu nominieren. Wenn sie kommen und sagen, wir wollen jemand anders, dann ist das Demokratie. Biden beeindruckte mit einer Lehrstunde zur Weltpolitik, Ukraine, Russland, China, Gaza. Was, wenn Donald Trump an dieser Stelle gestanden hätte? Hätte er das so drauf gehabt wie Biden? Nein, wie wir alle wissen, es hätte eine abgedrehte Rachetirade gegeben, Beleidigungen gegen Frauen, seltsame Bemerkungen, dass er Hannibal Lecter zum Dinner treffen möchte oder ob er selbst lieber von Haien zerfleischt oder von einem Stromschlag getötet werden will. All das hat er bei Wahlkampfauftritten gesagt. Auch Trump hat Aussetzer. Nikki Haley sei beim Sturm aufs Kapitol für die Sicherheit verantwortlich gewesen. Viktor Orban, einer der stärksten Weltenführer, Anführer der Türkei. Aber Bidens Aussetzer haben Folgen. Geldgeber haben 90 Millionen Dollar Wahlkampfspenden eingefroren. Weitere Abgeordnete fordern seinen Rückzug. Bidens Wahlkampfteam erkundet jetzt, ob Kamala Harris Trump doch schlagen könnte. Die Vizepräsidentin schießt sich schon mal ein. Wenn Trump sich Diktatoren beugt, schwächt er Amerika. Das disqualifiziert jemanden, der Commander-in-Chief der USA werden will. Am Ende seiner Pressekonferenz fragte ein Journalist Biden nach Trump, der auf Social Media schon über seine Versprecher spotte.
Listen to him.
Hören Sie doch mal bei ihm hin. Und dann ging er, zog wieder in den Wahlkampf.
Und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz.
Bundeskanzler Scholz hat die geplante Stationierung von weitreichenden US-Raketen in Deutschland verteidigt. Die Waffen mit einer Reichweite bis 2500 Kilometer dienten der Abschreckung, sagte Scholz bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida in Berlin. Kishida betonte den Willen, die Zusammenarbeit beider Länder unter anderem im militärischen Bereich zu stärken. Das deutsche Außenministerium hat den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán erneut deutlich kritisiert wegen seiner zur Friedensmission erklärten Reisen nach Moskau und Peking. Ein Ministeriumssprecher sagte, die derzeitige ungarische Ratspräsidentschaft habe schon großen Flurschaden hinterlassen. Orbán spreche auf diesen Reisen ausschließlich für sich selbst und nicht für die EU. Orbán hat unmittelbar nach dem NATO-Gipfel in Washington dann in Florida Ex-US-Präsident Trump getroffen. Die beiden hätten über Möglichkeiten eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gesprochen, so ein Sprecher Orbáns. In der Regierungskoalition wird weiter über das Konzept der Kindergrundsicherung diskutiert. Finanzminister Lindner, FDP, lehnt die ursprünglichen Pläne der Grünen dazu ab. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Kindersofortzuschlag werde fortgeführt und der Kinderzuschlag angehoben. Eine neue Behörde mit vielleicht 5000 Mitarbeitern werde es mit seiner Partei nicht geben. Die Grünen streben laut Fraktionsvize Audretsch weiter eine zügige Umsetzung der Kindergrundsicherung an, mit der verschiedene Leistungen gebündelt werden sollen. In Albanien hat es bei Protesten gegen den sozialistischen Ministerpräsidenten Rama und seine Regierung Ausschreitungen gegeben. Demonstranten bewarfen das Regierungsgebäude und das Büro eines Bürgermeisters mit Brandsätzen. Sie beschuldigen Rama der Korruption und fordern seinen Rücktritt. Regierungsgegner fordern die Freilassung von Ex-Ministerpräsident Berisha. Der Oppositionsführer steht wegen Verdachts auf Korruption unter Hausarrest.
Der Terror des 7. Oktober war für die israelische Bevölkerung ein mehrfacher Schock. Zum einen die Gräueltaten als solche. Die ungeheuerlichen Gewaltexzesse gegenüber Zivilisten, vor allem auf dem Nova Musikfestival und in den Kibbuzim. Orte, an denen man vielfach auf eher linksorientierte, friedensbewegte Israelis treffen kann. Unter den Opfern waren bekannte Friedensaktivisten. Auch das war ein Schock. Ein weiterer Schock war das Versagen von Armee und Geheimdiensten. Warum hat uns niemand gewarnt? Warum hat uns niemand beschützt? Jetzt hat die israelische Armee öffentlich ein Versagen eingestanden nach einer Untersuchung des Massakers im Kibbutz Beeri. Alexander Pohl berichtet.
Rami Gold ist geblieben. So wie rund 100 andere Bewohner des Kibbutz Beeri östlich des Gazastreifens. Sie alle haben die Hölle auf Erden erlebt. Gold ist Veteran. Im Oktober 73 war er im Yom Kippur-Krieg als einfacher Soldat. Genau 50 Jahre später kämpft der heute 71-Jährige wieder gegen die Hamas, die seinen Kibbutz brutal angreift. Das Erste, was sie taten, war, Häuser anzuzünden. Das taten sie aus zwei Gründen. Erstens, um so viele Menschen wie möglich zu töten oder aus ihren Schutzräumen zu treiben, damit sie sie dann töten können. Andere nahmen die Hamas gefangen und brachten sie als Geiseln in den Gazastreifen. 7. Oktober 2023. Es sind die ersten Bilder des Überfalls. In den nächsten Stunden dringen 340 schwer bewaffnete Hamas-Kämpfer nach Beeri ein. Über 100 Bewohner werden grausam ermordet. Entlang des gesamten Gazastreifens stürmen über 3000 Terroristen die Grenze zu Israel, töten rund 1200 Menschen und nehmen 250 Geiseln. Die israelische Armee wird von dem Überfall an einem religiösen Feiertag total überrumpelt. Ein Untersuchungsbericht, in Auftrag gegeben von der Militärführung selbst, kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Der Einsatz der Armee war in den ersten Stunden durch fehlende Befehls- und Kontrollstrukturen, mangelnde Koordination und fehlende Ordnung zwischen den verschiedenen Einheiten gekennzeichnet. Es folgt ein Schuldeingeständnis, das eindeutig ist. Heute beginnt die Untersuchung der Ereignisse um den 7. Oktober. Der Tag, an dem die israelische Armee versagte, ihre eigenen Bürger zu schützen. Nach dem Bericht ist es vor allem einer Handvoll Freiwilligen zu verdanken, dass am 7. Oktober viele Bewohner aus Beeri gerettet werden konnten. Freiwilligen wie dem 71-jährigen Rami Gold. Am 7. waren wir nur 10 Leute mit 7 Gewehren und 3 Pistolen. Wenn jemand tot oder verwundet war, nahmen die anderen seine Waffe. Am Ende haben wir Armeeeinheiten angehalten, um Munition zu bekommen. Ramis Schwägerin wurde bei dem Terrorangriff aus dem Haus gezerrt und erschossen. Sie hatte Freunde in Gaza, half dem ein oder anderen mit Arztbesuchen, manchmal auch mit Geld. Nie wieder, betont Rami, werde er den Menschen in Gaza vertrauen können.
They killed peace.
Sie haben den Frieden getötet. Es sind tiefe Narben, die bleiben. Selbst wenn es irgendwann ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas geben sollte.
Und jetzt nochmal zurück nach Deutschland. Heinz, bei dir geht es mit Nachrichten aus der Wirtschaft weiter.
Die Lufthansa hat heute neue Zahlen bekannt gegeben. Die Überschrift dazu auf der Seite des Unternehmens hieß: Lufthansa Group passt Jahresprognose an. Frank Bethmann, was heißt das konkret?
Na, dass es gerade überhaupt nicht läuft, so jedenfalls soll es Konzernchef Carsten Spohr in einem Mitarbeiterforum formuliert haben. Dabei fokussiert sich der Unmut auf die Kernmarke Lufthansa, die den gesamten Konzern mit nach unten zieht. Seit dem Winter fliegt die Flotte mit dem Kranich ihren finanziellen meilenweit hinterher. 427 Millionen Euro Verlust hat die Kernmarke im ersten Halbjahr eingesammelt. Reagieren müsse man nun mit einem harten Sparkurs, so sollen Sachkosten pauschal um 20% gekürzt und Stellen in der Verwaltung nicht mehr besetzt werden. Intern spricht die Lufthansa inzwischen von einer neuen Zeitrechnung im Luftverkehr und begründet das unter anderem damit, dass viele Geschäftsreisende nach Corona nicht zurückgekommen seien und dass die Konkurrenz auf den Langstreckenflügen nach Asien und in die USA enorm zugenommen hätte. Unterm Strich verdient der Lufthansa-Konzern weniger und hat heute seine Gewinnprognose fürs Jahr deutlich gesenkt. Ihr Heil sucht die Airline in Zukäufen, so hat sie zuletzt die italienische ITA übernommen und liebäugelt zudem mit einem Einstieg bei der portugiesischen TAP.
Frank Bethmann, vielen Dank.
Gerne.
Es gibt aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen von Sachsen-Anhalt und Bayern. Und in Teilen Deutschlands hat es heute schon im Laufe des Tages schwere Gewitter gegeben. So standen in Leipzig nach schweren Regenfällen ganze Straßenzüge unter Wasser. Starke Sturmböen richteten in Telgte östlich von Münster schwere Schäden an. Und auch in Baden-Württemberg und Bayern hatte die Feuerwehr zahlreiche Einsätze. Und mehr zum Wetter dann gleich noch von Östin Terli im Wetterbericht. Die deutschen Fußballfrauen haben in knapp zwei Wochen ihre Auftaktpartie bei Olympia. Heute stand ein weiteres Spiel in der EM-Qualifikation an, die sie allerdings schon sicher haben. Und es gab eine deutliche Niederlage, 0:3 gegen Island.
Horst Rubesch Team auf der Suche nach der Olympiaform, doch im stürmischen Reykjavik Island von Beginn an präsent. Ecke Williams, Dottir, Unruhe in der deutschen Abwehr, Sigurdur Dottir ins leere Tor, Torhüterin Froms zu zögerlich. Deutschland erst nach 40 Minuten gefährlich, Lea Schüller. Dann Aufregung, Schüller scheinbar im Abseits, doch die Entscheidung falsch, das reguläre Tor abgepfiffen. Nach Wiederanpfiff schwache Rückgabe von Hendrich auf Froms und dann geht's schnell. Jons Dottir auf Johans Dottir. 2:0 für Island. Die eingewechselte Laura Freigang noch am nächsten dran an einem Treffer. Doch Sarah Dorsun mit der nächsten Einladung. Jons Dottir zum 3:0 Endstand.
Wir waren an allen drei Toren beteiligt. Das Einzige, was eins klar ist, wir haben es einfach schlecht gespielt in jeder Form. Von Anfang bis Ende.
Island ebenfalls qualifiziert für die EM nächstes Jahr. Das deutsche Team muss bis Olympia übernächste Woche noch vieles verbessern.
Das war's von uns und wir geben direkt weiter an Antje Pieper, die Ihnen jetzt das neue ZDF Politbarometer präsentiert.
Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Wer auf eine Ampel zufährt, hofft meist auf Grün. Ein Signal, dass es vorangeht. Die Ampelkoalition hat jetzt versucht, die Zeichen auf Grün zu stellen für die Wirtschaft. Die Bundesregierung will den Turbo zünden, Deutschland wieder auf die Spur bringen. Dringenden Handlungsbedarf sehen die Befragten im Politbarometer. 2% finden, die Bundesregierung tut zu viel, um die Wirtschaft anzukurbeln. 15% finden das Vorgehen genau richtig, aber 75% meinen, da passiert zu wenig. Vor allem AfD, Union und BSW-Anhänger sehen das so, aber auch Mehrheiten unter den Ampel-Anhängern. Das Land könnte wohl einen Anschub gebrauchen. Mehr als die Hälfte meint, mit der deutschen Wirtschaft geht es eher abwärts. Die Wachstumsinitiative soll also helfen. Die Koalition hatte sich im Rahmen der Haushaltsverhandlungen darauf verständigt. Ist nach dem langen Streit in der Ampel mit der Einigung jetzt alles gut? 7% denken, die Zusammenarbeit der Bundesregierung wird besser. 79% aber meinen, es wird sich nichts ändern. Dass die Zusammenarbeit sogar schlechter wird, glauben 10%. Wenig Veränderung erwarten mehrheitlich die Anhänger aller Parteien. Trotz Einigung, die Bundesregierung steckt weiter im Tief, hätte nach wie vor keine Mehrheit mehr. Denn wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 14% unverändert. CDU, CSU, stärkste Kraft 32 plus 1, Grüne 13, FDP 4, AfD 17, Die Linke 3 und das Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW 7, alle unverändert. Reichen würde es unter den politisch denkbaren Bündnissen damit für Schwarz-Rot und Schwarz-Grün. Schauen wir noch auf unsere Top 10, also die Bewertung der 10 wichtigsten Politikerinnen und Politiker nach Sympathie und Leistung. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 bleibt Alice Weidel auf dem letzten Platz, minus 2,5, etwas schlechter als zuletzt. Sahra Wagenknecht davor minus 0,9, ebenfalls schlechter. Christian Lindner minus 0,6, leicht verbessert. Olaf Scholz minus 0,6, deutlich verbessert. Annalena Baerbock minus 0,6, Robert Habeck minus 0,4, beide leicht verbessert. Friedrich Merz unverändert bei 0,0. Markus Söder 0,1 und Hendrik Wüst 1,0, beide etwas verbessert. Spitzenreiter ist weiter Boris Pistorius 1,8, auch eher besser. Der Bundesverteidigungsminister hat sich diese Woche frustriert gezeigt. Im Haushaltsentwurf wurde für seine Vorhaben erstmal deutlich weniger Geld eingeplant als gefordert. 11% finden, die Regierung tut zu viel für die Finanzierung der Bundeswehr. 31% meinen, es sei gerade richtig so. Und 52% sagen, die Bundesregierung tut zu wenig. Darunter Mehrheiten bei den Anhängern von CDU, CSU und FDP. Grundsätzlich ist Deutschland bei der Verteidigung nicht auf sich allein gestellt. Die NATO feiert diese Woche ihr 75. Jubiläum und bekommt Krisen statt Kuchen, Skepsis statt Sicherheitsgefühl. 48% finden in unserer Umfrage, dass die Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der NATO eher gut ist. Fast genauso viele, 42%, sehen das Verteidigungsbündnis darin eher schlecht. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron war zum Jubiläumsgipfel angereist. Zu Hause in Paris stellt sich nach der Wahl derweil die Frage, wer das Land künftig regiert. Die Antwort darauf dürfte über die französischen Grenzen hinaus wichtig werden, auch in Deutschland. Eine Mehrheit meint, dass eine besonders gute Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland für die EU sehr wichtig ist. 54%. 36% sehen die deutsch-französische Beziehung dafür immerhin als wichtig an. Weniger wichtig finden sie 6%, 2% überhaupt nicht wichtig. Während Europa also mit dem französischen Wahlergebnis umgehen muss, richtet sich der Blick auch nach Washington. In den USA steht im November eine Schicksalswahl an, nicht nur für die Staaten. Ob dann der Name Joe Biden auf dem Wahlzettel stehen wird? In unserer Umfrage geht eine Mehrheit davon aus. Doch der Nominierungsparteitag der Demokraten ist erst Mitte August. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und weitere Informationen gibt's auch in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, dazu finden Sie alle Infos unter politbarometer.zdf.de. Hier folgt nach dem Wetter die Heute-Show History. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, das Unwetter Tief Frieda, das bewegt sich langsam nach Norden und hat ja schon bereits etliche Unwetter heute ausgelöst, auch am Abend. Ja, und nun bewegt es sich allmählich nordwärts und wird aber hier über der Nordsee noch verharren und direkt im Nordwesten noch für Schauer und Gewitter sorgen, während es sonst im Land auflockern wird morgen im Tagesverlauf. Schauen wir erstmal auf das aktuelle Radarbild und da sehen Sie, es gibt mehrere Zentren, einmal im Nordwesten, nach Osten hin und auch im Süden. Das muss man ein bisschen unterteilen. Im Süden sind das hauptsächlich heftige Gewitter, die bis in die zweite Nachthälfte, bis in die Morgenstunden sich fortsetzen werden. Hier ist auch Hagel dabei. Im Osten ist es eher Dauerregen, aber das zieht dann relativ rasch ostwärts ab. Und im Nordwesten gibt es ebenfalls Schauer und Gewitter. Dazwischen lockert es schon wieder auf, aber Sie sehen auch hier diese Gewitterlinie, die allmählich Richtung Berlin zieht und auch noch für Gewitter sorgen wird. Also ziemlich viel los aktuell in Deutschland. Schauen wir auf die Nacht. Zusammengefasst sieht das so aus. Gewitter im Osten und wie gesagt hier im Südosten nochmal die Unwetter. Darauf müssen Sie achten. Temperaturen gehen dann ganz im Westen auf 9 Grad zurück. Ziemlich kühl. 18 Grad in den östlichen Landesteilen. Ja, und morgen gibt es dann im Süden Schauer im Tagesverlauf. Ganz im Westen sind aber nur so vereinzelte Schauer. Ein bisschen Regen noch nach Norden hin und dann zieht das ab. Vorher schüttet es noch, aber dann wird es immer weniger. Ja, und im Westen, Richtung Nordwesten, Richtung Nordsee, dann durchaus noch Gewitter. Aber dazwischen kommt hier hin und wieder mal die Sonne hervor. Temperaturen dazu maximal 25 Grad im Osten Deutschlands und 18 Grad ganz im Westen. Naja, und die nächsten Tage, es gibt am Sonntag ganz im Nordwesten noch ziemlich durchwachsenes Wetter, teils mit Gewittern, aber sonst wird es relativ freundlich. Und Montag kommen dann schon wieder neue Gewitter auf. Ja, trotz der Unwetter wünsche ich Ihnen eine ruhige Nacht.